Bevor es gleich mit der Folge losgeht, eine kurze Info noch von meiner Seite. Und zwar haben wir die Folge, die ihr gleich hören werdet, vor einigen Wochen schon aufgezeichnet. Seitdem ist aber noch ein bisschen was passiert. Seitdem ist eine Sache spruchreif geworden, die ich euch heute hier ganz offiziell verkünden möchte, beziehungsweise die wir euch verkünden möchten. Denn zum allerersten Mal wird es dieses Jahr noch eine Downset Talk Live-Tour geben. Eine kleine Live-Tour mit 4 Terminen. Wir sind am 28. August in Stuttgart, am 29. August in Köln, am 30. August in Berlin und dann zum Abschluss einen Tag später am 31. August in Hamburg. Wie gesagt, alles in einem kleinen Format, kleine Location, kleine Venues, nur 4 Termine. Wir haben lange überlegt, machen wir es nicht. Tickets gibt es ab morgen zu kaufen, also ab Freitag um 12 Uhr, 14. Juni, 12 Uhr. Ab dann gibt's Tickets. Werden wir euch natürlich aber auch vor allem bei Instagram nochmal einen kleinen Reminder schicken und auch einen passenden Link dazu. fkpscorpio.de, da findet ihr Tickets oder auch bei Eventim natürlich. Morgen um 12 Uhr geht's los. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch da erscheinen werden und auch schon sich Tickets holen werden. Weil das Geile ist halt, der Termin ist halt wirklich direkt vor der neuen Saison. Also da werden wir alle hyped auf die neue Saison sein. Wir werden natürlich über das sprechen, was dann in der Saison passieren könnte. Stuttgart, Köln und Berlin, die Termine findet ihr dann natürlich aber auch nochmal bei Instagram und auch auf den Plattformen, wo es Tickets gibt. Wir freuen uns sehr drauf, ich hoffe ihr auch und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Down, Set, Rank.
Ranking-Folge Nummer 4 von 4. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk-Folge. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir schließen unsere Ranking-Folgen ab für diesen Sommer. Letztes Jahr war die 4. Ranking-Folge eine Defense-Folge, wo wir versucht haben, alle Defense-Spieler, alle Positionen, die es so gibt, miteinander zu vergleichen. Da haben wir gesagt, das hat uns nicht ganz so gut gefallen. Das ist sehr schwer zu vergleichen. Die Positionen untereinander sind schon schwer zu vergleichen. Insgesamt macht das alles noch viel komplizierter. Was können wir ändern? Wir ranken heute die vielleicht wichtigste Position einer NFL-Defense.
Wir haben uns für die Edge-Rusher entschieden. Was auch, finde ich, glaube, in mehrfacher Hinsicht ist es sinnvoll, eine sinnvolle Position, um die rauszugreifen. Zum einen, glaube ich, die meisten Leute können mit Edge-Rushern was anfangen. Es ist eine Position, die präsenter ist, weil man sie auch in der TV-Übertragung ja auch die ganze Zeit sieht. Und wir hatten ja das Thema, wo war das denn? War das in der Draft-Review-Folge? Hatten wir das Thema Cornerbacks generell. Und wie inkonstant das dann doch eigentlich Jahr für Jahr ist. Und klar, wir hätten bestimmt irgendwie eine Top 3 irgendwie grob, die dann vielleicht mal ein, zwei Jahre bleibt. Aber generell Corner dann doch sehr, sehr inkonstanter Jahr für Jahr. Und bei Edge Rushern vielleicht mehr Stabilität, mehr Learnings dann auch drin ein Stück weit. Und mehr, was wir jetzt ranken, ist vielleicht hat mehr Gewicht für die kommende Saison dann auch. Plus, wie du gesagt hast, das ist vielleicht die wichtigste, wahrscheinlich die wichtigste Position in der Defense.
Ich finde, so viel mehr können wir gar nicht vorher zu sagen. Wollen wir direkt mit Kopfsprung rein ins
Ranking-Becken? Also wir haben die ersten drei Folgen, haben wir es ja immer so gemacht, dass wir zurückgeschaut haben aufs vergangene, Jahr. Das ergibt hier keinen Sinn, weil einige der Edge-Rusher waren natürlich mit drin. Aber wir haben es ja dann eben wirklich versucht, letztes Jahr eine Gesamt-Defense-Spieler-Ranking-Folge zu machen. Heute ist es jetzt die erste, wo wir einfach nur auf die Edge-Rusher gucken.
Und deshalb schauen wir auch direkt auf Platz 10. Platz 10 ist ein Spieler, der vielleicht überraschend für den einen oder anderen sein könnte. Das ist ein Spieler, der auf seine alten Tage nochmal einen kleinen Turnaround hingelegt hat. Mein Platz 12, dein Platz 10, der 33 Jahre alte Khalil Mack. Und sowas von verdient in die Top 10 gekommen mit dieser letzten Saison, die er gespielt hat. Weil das war eine absolute Elite Edge-Verteidiger-Saison, die Khalil Mack gespielt hat. Seine zweithöchste Zahl an Quarterback-Pressure seiner gesamten Karriere. 88 Stück an der Zahl. Die sechstmeisten der Liga. Platz 10 in Pass-Rush-Productivity. Und dazu einer der besten Run-Defender der gesamten Liga.
Ja, habe ich auch wirklich nicht kommen sehen. Ich hätte gedacht, wenn, dann reden wir heute nochmal über Joey Bosa von den Chargers Edge-Rushern. Der ist eher noch mal mehr abgefallen, würde ich sagen. Und Mac hatte wirklich so ein, so eine zweite Frühlingssaison nochmal. Er war dieser wirklich dominante Run-Defender, der Mac ja in seinen besten Jahren auch war. Das war ja wirklich Teil seines Profils, dass er dieser wahnsinnig gute Run-Defender war, aber dann eben auch ein richtig guter Pass-Rusher. Das war halt die letzten Jahre dann nicht mehr immer so gegeben. Letztes Jahr, finde ich, muss man sagen, war er ein Top-10-Pass-Rusher. Also generell diese Entwicklung, dass ein Edge-Rusher dann vielleicht später in der Karriere als Run-Defender noch mal stark ist, weil er die Power hat, weil er die Erfahrung natürlich auch hat. Aber vielleicht nicht mehr ganz die Athletik, um als Pass-Rusher die Plays zu machen, ist das eine. Mac hatte letztes Jahr eben wirklich noch mal beides. Ich habe ein paar Zahlen mir rausgeschrieben. True Pass-Set-Win-Rate, also da sind dann Screens und Play-Action und sowas rausgefiltert. Top 10 über Spielern wie Danielle Hunter, Will Anderson, Jadeveon Clowney, die wir auch schon hier häufiger gelobt haben. Pass-Rush-Win-Rate auch Top 10. Und das waren Spieler, bei denen ich wirklich auch noch mal einiges schauen wollte, weil ich dann doch auch Chargers-Defense im Laufe der Saison jetzt nicht mehr wahnsinnig viel gesehen habe. Und Mac hatte wirklich so eine Vintage-Khalil-Mac-Saison noch mal. Ja. 88 Quarterback-Pressures, du hast gesagt. Er hatte eine Saison in seiner Karriere mit mehr. 17 Sacks. 12 Spiele mit 5 oder mehr Pressures. Die Physis und so, das ist absolut da. Und so gewinnt er auch in erster Linie auch als Pass-Rusher. Also Mac ist jetzt ja keiner, der mit Quickness und Agilität irgendwie gewinnt. Mhm. Hat er aber auch noch nie. Und deswegen kann ich mir das auch dann doch wieder so ein bisschen erklären, dass der vielleicht doch ganz gut altert. Und deswegen habe ich ihn noch auf 10 gerankt, weil ich jetzt nicht erwarte, dass der dieses Jahr, also kommende Saison, jetzt komplett abstürzt, nur weil er 33 ist.
Ja, und man muss es ja auch, wir reden ja viel über Sample Size und was haben die Spieler die Jahre davor gemacht, wenn wir hier über die Kriterien für so ein Ranking sprechen. Und bei Khalil Mack muss man halt einfach ganz simpel bilanzieren. Der hatte 7 Elite-Jahre, dann 2, die nicht so gut waren, wo man bei einem aber auch sagen muss, da hat er wenig gespielt, und dann wieder ein Top-5-Edge-Jahr. Also, ja. Die Down-Years, die Down-Jahre sozusagen, ja, waren absolute Ausnahmefälle für ihn.
Genau, und ich hab's nicht gedacht, dass das nochmal passiert, dass er jetzt nochmal so eine Saison hat. Aber je mehr ich dann auch nochmal angeschaut habe und auch geguckt habe, nochmal, wie er gewinnt, wie er letztes Jahr gewonnen hat, wie er auch als Pass-Rusher gewonnen hat, kann ich es mir dann doch irgendwie erklären.
Trotzdem muss ich sagen, du hast gerade das, er könnte gut altern angesprochen. Wäre er etwas jünger, wäre er bei mir noch höher. Also bei mir ist er ja 2 Plätze sogar hinter dir, aber wäre er jünger und man würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwann dann sportlich bergab gehen könnte, dann wäre er definitiv nach dieser Saison noch höher als jetzt Platz 10 in unserem Konsens-Ranking. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die jetzt erst einschalten und jetzt erst mit den Rankings anfangen. Erstmal herzlich willkommen. Wir machen hier Konsens-Ranking. Das bedeutet, jeder von uns macht eine Top 20. Dann packt Adrian die zusammen, vergibt quasi Punkte, je nach Platzierung. Und am Ende kommt eine Top 10, eine Konsens-Top 10 dabei heraus. Wir können noch jeweils einen Nem-Spieler, einen Stern geben, der dann im Fall von Punkte, Gleichstand so einen kleinen Boost gibt, sozusagen. Einen halben Punkt Boost. Sprechen wir gleich drüber. Khalil Mack auf jeden Fall auf Platz 10, auf Platz 9. Der Spieler, der bei mir auf Platz 9 ist, bei dir auf Platz 12, also quasi Khalil Mack umgedreht, plus noch einen höher bei mir. Das ist Trey Hendrickson.
Trey Hendrickson. Ja, auch jemand, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hat nach der vergangenen Saison, weil auch hier, wie bei Mack, die Defense nicht gut war.
Das stimmt. Gleichzeitig muss man bei Hendrickson sagen, Bengals Pass Rusher, die zweite starke Saison in Folge. Es ist jetzt nicht komplett fluky und komplett aus dem Nichts. Die zweitmeisten Sacks der Liga, der drittbeste Pass Rush Productivity Wert, sehr, sehr gute Pass Rush Win Rate. Einziger Makel finde ich bei Trey Hendrickson, er ist kein guter Run-Defender.
Ja, das war für mich der Grund, warum ich ihn ein bisschen, gerade auch so zum Beispiel im Vergleich zu Mac, dann doch ein bisschen weiter runter gegradet habe, weil ich eben so am Ende habe ich gedacht, er ist, okay, immer noch einer der besten Pass-Rusher, also nach allen Metrics eigentlich Top 8 bis 10, würde ich sagen, was Pass-Rushing, Stats, Advanced Stats, individuelle Geschichten, alles angeht. Überall irgendwo so borderline Top 10. Aber als Run-Defender doch ziemlich sicher der schlechteste in unserer Top 10, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja doch, eigentlich definitiv. Das Ding ist, warum er bei mir nicht aus der Top 10 rausgefallen ist, dafür war er mir als Pass-Rusher, was ich halt einfach als noch wertvolleres Gut sozusagen ansehe, zu gut, beziehungsweise andere nicht so viel besser, die vielleicht dann etwas besser als Run-Defender sind, um sie jetzt vor Trey Hendrickson zu packen.
Also für mich war tatsächlich hier die Diskussion, also meine persönliche Diskussion, die ich mit mir selbst ausgetragen habe, Hendrickson, Mac und Clowney, glaube ich, waren die drei, die ich finde alle so, also bei allen kannst du so ein bisschen einen Case machen, welcher von denen sozusagen der Beste ist. Also Hendrickson ist der beste reine Pass-Rusher von denen. Mac ist wahrscheinlich das beste Komplettpaket. Bei Clowney kannst du halt argumentieren, er ist ein besserer Pass-Rusher als Mac und ein besserer Run-Defender als Hendrickson. So, die drei, finde ich, sind irgendwie so ein bisschen nah beieinander. Du hattest Clowney, glaube ich, eine Ecke tiefer.
Ja, den habe ich ein gutes Stück tiefer. Ja, der war jetzt nicht bei mir da in der Diskussion unbedingt. Bei mir ist es eher Daniel Hunter gewesen in dem Bereich.
Hunter hatte ich da auch drin. Ja, Hunter war der vierte, den ich dann, aber den hatte ich auf 14.
Und bei mir noch Jalen Phillips, wo natürlich sehr viel Projection und Prognose mit für diese Platzierung eine Rolle gespielt hat, sage ich mal. Aber Daniel Hunter ist bei mir sogar noch auf der 10. Das war für mich eher so die Frage, Hendrickson oder Hunter. Am Ende auch der Altersvorteil, wie alt ist Hendrickson jetzt? Lass mich kurz schauen. Immerhin schon 29, unterschätzt man, ne? Der ist erst die letzten Jahre so richtig aufgeblüht.
Ja, ich meine, der hat ja seinen Rookie-Vertrag in New Orleans gespielt, dann Cincinnati, da nochmal verlängert schon, ist schon eine Weile dabei.
Guck mal, Daniel Hunter ist fast genauso alt wie Trey Hendrickson. Da hätte ich jetzt sehr viel Geld dagegen gewettet, ehrlicherweise. Krass. Ja, stimmt. Ist ein Late-Bloomer, nicht Boomer, ne? Verwechsel ich.
Late-Bloomer, ja.
Vielleicht wird er auch später mal ein Late-Boomer, wer weiß das schon. Jetzt ist er aktuell aber mal Platz 9 in unserem Ranking. Hast du noch was zu Hendrickson? Sonst würde ich schon mit Platz 8 weitermachen, tatsächlich.
Nee, nicht wirklich. Mich würde interessieren, wirklich, da können die Leute auch gerne in die Kommentare schreiben, mich würde interessieren, wie andere dieses Quartett irgendwie sehen, weil ich glaube, viele hätten Hunter als 1 aus dem Quartett.
Ja, aber ich glaube, Hendrickson ist so ein typischer Kandidat. Wir hatten doch zum Beispiel bei den Wide Receivern zum Beispiel DJ Moore, der in einem Konsens-Ranking, was bei uns auf unserem Discord-Channel gemacht wurde, auf Platz 25 ist und bei uns, also bei uns beiden auf jeden Fall safe in die Top 15 gehört, für mich auch klar in die Top 10.
Ja.
Dass Trey Hendrickson so ein Spieler ist, der einfach in der allgemeinen Wahrnehmung überhaupt nicht so eine große Rolle spielt, weil er nicht der flashy Spieler ist.
Ja.
Auch wenn er die zweitmeisten Sacks der Liga hatte, ne, letztes Jahr, aber trotzdem, er ist nicht so ein Starspieler.
Ja.
Und solche Spieler sind dann, glaube ich, eher, wenn du nicht noch mal auf die Underlying Stats guckst, auf die Advanced Stats guckst, dass der dann vielleicht bei vielen viel tiefer eigentlich eingeordnet wird.
Denke ich auch. Und Clowney wäre so der andere Testcase. Ich meine, glaube, Leute, die unseren Podcast hören, haben genug Clowney-Hype bekommen in den letzten paar Wochen der Saison.
Ja.
Aber ist ja auch so ein Spieler, den wahrscheinlich viele schon irgendwo in der Schublade haben und man dann echt die letzte Saison sich nochmal angucken muss, um zu sehen, der war ja doch ein anderer Spieler.
Und total. Und vor allem, ich beziehe mich jetzt nochmal auf das Wide Receiver Ranking, weil das Edge-Ranking gab es zum Stand der Aufnahme noch nicht bei Discord. Man hat schon das Gefühl, dass da eher sehr viel noch darauf bezogen wird, wie die vor dem letzten Jahr eigentlich eingerankt wurden. Und viele haben das dann so abgespeichert für sich. Also das sieht man so an so ein paar Spielern. Keine Ahnung, da ist, glaube ich, noch ein Stephon Diggs zum Beispiel ganz weit oben gewesen. Und so ist es dann bestimmt bei den Edge-Verteidigern auch. Deswegen, ich glaube, einen gewissen Bildungsauftrag haben wir hier mit unserem Ranking voll. Also,
dass du jetzt von Bildungsauftrag sprichst, als derjenige, der hier in den Öffentlich-Rechtlichen neuerdings unterwegs ist.
Ja, einmalig. Passend. Einmalig. Ich profitiere von euren Gebühren. Die GEZ-Abzocke. Ich profitiere davon. Spaß beiseite. Trey Hendrickson in meinen Augen zumindest. Also 9 ist schon Ceiling für ihn, würde ich sagen. Also ich habe ihn ja an 9, aber höher wäre für mich auch. Hat er da keine Rolle gespielt, da ist auch der Weg dann zu den Top 8 zu weit.
Das ist auch ein Tierbreak. Also da ist auch
auf jeden Fall.
Ich glaube, bei uns beiden auch. Ja. Wir haben ja beide fast die gleiche. Ich glaube, bis auf einen Spieler haben wir die gleiche Top 8. Oder haben wir sogar die gleiche Top 8? Nee, wir haben nicht ganz die gleiche Top 8.
Nee, aber einen hast du genau. Disrespected, ja.
Den habe ich disrespected. Aber ich finde schon, dass hier ein Tierbreak ist, dann auch zwischen eben dieser Hendrickson, Mac, Hunter, Clowny-Gruppe und dann der nächsten Gruppe.
Auf Platz 8, das ist wiederum auf der anderen Seite ein Spieler, der sehr viel Hype bekommen hat, der in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, ziemlich hoch eingeschätzt wird. Mein Platz 8, dein Platz 7, also da sind wir uns ziemlich einig, was das angeht, mit Aiden Hutchinson, Detroit Lions. Das ist einer, der an die zweite Hälfte seiner Rookie-Saison anknüpfen konnte. Wir erinnern uns, die Rookie-Saison war ja so ein bisschen zweigeteilt bei Hutchinson. Erste Hälfte eher, na, und die zweite Hälfte dann richtig stark. Und dann im zweiten Jahr konnte er nachlegen, hat eine richtige Top-Saison gespielt. Sehr viele Pressures, Quarterback-Pressures, Platz 2 in der Liga. Man muss aber bei ihm sagen, ist halt schon eher so ein Volume-Spieler. Einer, der über die Menge der Pass-Rush-Snaps kommt. Nur Max Crosby hatte mehr Pass-Rush-Snaps. Aiden Hutchinson hat relativ wenig Double-Teams. Darüber werden wir heute auch noch des Öfteren sprechen, wie viele Double-Teams ein Spieler gesehen hat, gegen sich hatte. Also es ist kein Spieler, der jetzt mit seiner Effizienz glänzen kann und deswegen vielleicht für viele überraschend nur auf Platz 8.
Ich finde halt, wenn du, und das ist auch für mich ein Argument bei Crosby, zu dem wir nachher noch kommen, wenn du so viele Snaps aber spielen kannst und dabei immer noch einen qualitativen Output hast, dann ist es für sich auch ein Argument für dich.
Ja.
Und ich meine, bei Hutchinson ist ja auch so, also ja, Advanced Stats, was Pass Rush angeht, per Snap Stats auch, prozentuale Stats, boah, sind viele und eigentlich trotzdem immer noch überall so in der Top 10 mit drin. Und ich finde, wenn das gegeben ist, mit der Workload, die hatte, 624 Pass Rush Snaps letztes Jahr, das ist für sich auch ein Argument dann irgendwie für ihn. Und ich würde bei Hutchinson vielleicht, würde ich nochmal an das anknüpfen, was wir gerade auch bei Hendrickson gesagt haben, auch Hutchinson nicht ganz so extrem wie Hendrickson, aber Run-Defense ist ein bisschen up and down. Der hatte die siebthöchste Miss-Tackle-Rate gegen den Run unter Edge-Verteidigern.
Ja.
Seine Run-Stop-Percentage war außerhalb der Top 35 unter Edge-Verteidigern. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt kein blöder Spruch, aber ich glaube tatsächlich, dass hier seine kurzen Arme eine Rolle spielen. Weil gegen den Run, wenn ein Spieler so eine hohe Miss-Tackle-Rate und so eine niedrige Stop-Percentage gegen den Run hat, glaube ich schon, dass das irgendwo mit reinspielt, dass da vielleicht das mit der Armlänge eher ein Problem ist als beim Pass-Rush, weil da bereitet es ihm ja keine Probleme. Und ich finde tatsächlich die Total-Stats mit den 11,5 Sacks, mit den nur 36 Solo-Tackles dann insgesamt, gerade was den Pass-Rush angeht, wird es ihm gar nicht so ganz gerecht, weil ich finde, Snap für Snap war er fast besser als das und er hat es eben mit einer enormen Volume gemacht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Hutchinson nächstes Jahr dann gerade in einer aggressiveren Lions-Defense mit vielleicht besserem Corner-Play einer ist für 15, 16 Sacks.
Ich finde auch, ich stimme dir auch zu 100% zu und wir sprechen, wie du schon gesagt hast, bei Crosby auch noch darüber, dass halt Availability und Durability, Ausdauer, um so viele Snaps zu spielen, absolutes Pro-Argument ist. Trotzdem muss man es halt schon dann ins Verhältnis setzen mit anderen Spielern, mit anderen Top-Spielern, die ähnliche Zahlen auflegen mit deutlich weniger Snaps oder sogar bessere Zahlen teilweise.
Auf jeden Fall.
Also Platz 8, Aiden Hutchinson. Auf Platz 7, ein sehr, sehr spannender Spieler, ehrlicherweise. Ein Spieler, der erst ein Jahr in der NFL gespielt hat. Mein Platz 6, dein Platz 9 und vor allem der Spieler, der meinen Stern bekommen hat. Nämlich Will Anderson von den Houston Texans. Das fühlt sich wahrscheinlich für den einen oder anderen schon ziemlich hoch an. Für Will Anderson mit einer sehr überschaubaren Sample Size. Für dich wahrscheinlich auch, also mein Platz 6 zumindest.
Offensichtlich, ja.
Ja, weil du hast den für Edge-Ranking-Verhältnisse deutlich niedriger. Mein Argument für Will Anderson ist ganz einfach, dass was Anderson in seiner Rookie-Saison gezeigt hat, ist halt underrated gut gewesen. Ich finde, er hat nicht ganz so die Aufmerksamkeit bekommen oder zumindest nicht so angemessen für das, was er gespielt hat. Mit rund 400 Regular Season Pass Rush Snaps, 59 Quarterback Pressures und die dritthöchste Pass Rush Win Rate der Liga unter allen Spielern, unter allen Edge Defendern zumindest. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und warum er bei mir dann nochmal ein paar Plätze mehr geklettert ist, ist tatsächlich einfach die Prognose. Weil es ist nicht so üblich, dass ein Edge-Defender in die Liga kommt und direkt Elite-Zahlen auflegt. Ob die jetzt schon ob das schon Elite-Zahlen von Anderson waren, darüber können wir gerne streiten. Es gibt auch Spieler, die reingekommen sind, wie Nick Bosa zum Beispiel oder Micah Parsons, die reinkommen und ab Jahr 1 rasieren. Mhm. Aber ich habe es mal verglichen mit ein paar anderen Spielern und mit dieser Quote, also nochmal 400 Pass-Rush-Snaps, 59 Quarterback-Pressures, die dritthöchste Pass-Rush-Win-Rate könnt ihr mal im Hinterkopf behalten, aber ja, gerade dieses Verhältnis. Mit der Quote hatte er mindestens eine genauso gute, wenn nicht sogar bessere Rookie-Saison als Miles Garrett, als TJ Watt, Josh Allen, Jadeveon Clowney, wobei man sagen muss, der hat in seiner Rookie-Saison kaum gespielt, also nämlich die zweite und selbst da gilt das Gleiche noch. Seine Rookie-Saison, Will Andersons Rookie-Saison, war sehr vergleichbar mit der zu Joey Bosa beispielsweise. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird gehört haben, das waren alles auch First-Round-Picks. Und vor allem, wenn wir auf Garrett gucken, auf TJ Watt gucken, auf Josh Allen gucken oder auch auf Clowney, die sind alle nach ihrer Rookie-Saison nochmal bedeutend besser geworden. Nur weil die das geworden sind, kann man jetzt nicht bei Anderson sagen, der wird es zwingend auch, aber ich gehe eher davon aus. Vor allem, also, der hatte die dritthöchste Pass-Rush-Win-Rate, hatte eine sehr, sehr hohe Double-Team-Rate in dieser Liga. Ja. Um genau zu sein, eine der höchsten Double-Team-Rates der Liga und trotzdem die dritthöchste Pass-Rush-Win-Rate. Und das als Rookie. Mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn Will Anderson nächstes Jahr eine absolute Top-Saison spielt. Und das habe ich schon so ein bisschen mit in meine Bewertung einfließen lassen.
Tatsächlich gehen wir genau da auseinander, weil ich, also zum einen, ich stimme dir in vielem zu, er war wirklich als Rookie direkt dieser High-Impact-Allrounder, den wir ja so ein bisschen anhand seines Draft-Profils auch erwartet haben. Ich tue mich immer noch schwer damit, ihn in diese Pass-Rush-Elite zu packen, auch wenn die Pass-Rush-Win-Rate-Zahlen gut sind und die Double-Team-Zahlen gut sind. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, in einigen Pass-Rush-Metrics eher so Top 10 bis 15, in manchen eben Pass-Rush-Win-Rate zum Beispiel höher, aber halt richtig stark gegen den Run. High-Effort, High-Energy-Spieler. Mhm. Run-Stop-Rate war die drittbeste in der NFL unter Edge-Rushern letztes Jahr.
Und das habe ich, hab ich noch nicht mal in den Vergleich mit einfließen lassen. Ne?
Also. Genau. Und das finde ich aber, ist sein Profil. Und natürlich kann der auch noch besser werden. Ist der einzige Spieler, den ich, glaube ich, in meiner Top 15 hatte, der erst in seine zweite Saison geht. Der Floor ist halt jetzt schon wahnsinnig hoch mit ihm. Und wenn, oder beziehungsweise da liegt, glaube ich, auch sein Value. Selbst wenn er vielleicht nie so dieser Top 5 Pass-Rusher wirklich wird, so ein konstanter Top 5 Pass-Rusher, ist er einfach ein Every-Down-Player, der Value gegen den Run mitbringt, Value als Pass-Rusher hat, keine wirklichen Schwachstellen in seinem Spiel, ein High-Motor-Spieler ist, ein ultra-verlässlicher Spieler ist, Physis hat, Aggressivität hat, Toughness hat. Was ja auch Teil der Pre-Draft-Analyse mit ihm war, sind diese ganzen positiven Punkte. Ich finde, die negativen Punkte waren auch zu sehen, wenn man ihn sich nochmal anschaut, dass er eben nicht jetzt diese Top-Explosivität hat, dass er nicht diese Bending-Qualitäten hat, um jetzt irgendwie konstant da mit Speed außenrum um den Tackle zu gewinnen. Aber er war als Rookie einfach schon echt nah dran an dem, was man so als eine sehr gute Projection-Pre-Draft für ihn gesehen hatte. Hm. Für mich ist er schon so ein Ultra-High-Floor-Spieler. Ich habe so ein bisschen Fragezeichen hinsichtlich des Ceilings. Deswegen witzigerweise, und ich meine, das erklärt sich auch irgendwo auch, dass du ihn drei Plätze höher und mit deinem Star hast und ich ihn eben ein bisschen weiter hinten. Dass ich denke, was wir letztes Jahr von ihm gesehen haben, ist für mich tendenziell schon eher nah dran an dem Ceiling, was er haben wird. Mhm. Wenn ich da falsch liege, dann werde ich ihn wahrscheinlich nächstes Jahr auch in meiner Top 7, sage ich jetzt mal, haben.
Erinnert mich nächstes Jahr mal dran. Ich wette mit dir, dass Adrian Will Anderson nächstes Jahr höher als Platz 9 in seinem Edge-Defender-Ranking hat. Wenn wir wieder eins machen.
Könnte gut sein. Könnte aber auch sein, dass wir beide vielleicht stattdessen Daniil Hunter höher in unserem Ranking haben, weil der von Will Anderson profitiert und eine absolute Monstersaison auflegt.
Wenn aber Will Anderson von Daniil Hunter profitiert, wird ja aber auch wahrscheinlich Will Anderson klettern.
Nein, ich meine das andersrum, dass Will Anderson weiter der Spieler ist, der irgendwie Will Anderson zieht die Double Teams und kriegt die zusätzliche Aufmerksamkeit und
ich glaube eher, was anderes passiert. Ich glaube eher, dass Will Andersons Double-Team-Rate runtergeht wegen Daniil Hunter. und dann die Saison eher noch besser aussieht, weil sie einfach effizienter ist von Will Anderson.
Dann hast du einen guten Case, dass ich ihn höher ranken werde. Ich bin, ich finde ihn, also ich hatte jetzt ja Will Anderson auf 9 und ich hatte Aiden Hutchinson auf 7. Ich finde, die beiden sind.
Oh, nee, aber Anderson ist doch der. Also auch alleine schon mit der Pre-Draft-Analyse ist doch Anderson der talentiertere Spieler.
Ja, ich fand die ehrlich gesagt sehr nah beieinander, was die Pre-Draft-Analyse angeht. Ja. Auch vom Spielertyp her. Ultra High Floor, vielleicht nicht das Top-5-Ceiling. Also ich sehe die beiden sehr, sehr eng beieinander.
Ich müsste noch mal in meine Pre-Draft-Analyse schauen. Ich bin mir aber sehr sicher damit, dass wenn ich sie kombiniert hätte, also den Hutchinson-Jahrgang, das war auch der Thibodeau-Jahrgang, ne?
Ja.
Dass Anderson davor gewesen wäre. Ich glaube, ich hatte sie sogar quasi ein ganzes Tier sozusagen im Grading höher. Und dass eher die Kritik bei Anderson bei mir war, ich gehe nicht mit bei diesem Blue-Chip-Elite-Pass-Rusher-Player-Hype, wie jetzt beispielsweise bei einem Nick Bosa, als er in den Draft kam, wie bei einem Myles Garrett, als er in den Draft kam. Das habe ich im College nicht gesehen.
Ja.
Trotzdem fand ich ihn besser als zum Beispiel Hutchinson pre-Draft. Und deswegen traue ich ihm auch mehr zu als Hutchinson, was sein Ceiling angeht, sein Potenzial angeht.
Ich habe die beiden relativ, also ich hatte die, ich glaube, wenn ich jetzt ranken würde, hätte ich wahrscheinlich Anderson auch höher, aber nicht viel. Also ich hatte die sehr nah beieinander. Und wie gesagt, für mich ist es tatsächlich auch ein vergleichbarer Spielertyp, weil die beide für mich über den Floor kommen, im Endeffekt.
Zu Fuß meinst du, ne?
Zu Fuß, ja.
Also auf Platz 7, Houston Texans Pass Rusher Will Anderson. Noch nur auf Platz 7. Dann kommen wir zu Platz 6. Das ist, ja, also Will Anderson sind 3 Plätze Unterschied. Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei Platz 6 genau das gleiche der Fall, nur in die andere Richtung. Dein Platz 7, nee, mein Platz 7, Entschuldigung, dein Platz 4. Und das ist der Volume-Spieler schlechthin. Wir haben ihn kurz eben schon mal erwähnt gehabt. Nämlich Max Crosby von den Raiders. Die meisten Pass-Rush-Snaps aller Edge-Spieler. Über 30 Snaps mehr als Hutchinson, über den wir gerade gesprochen haben, der auf Platz 2 ist. Fast 150 Pass-Rush-Snaps mehr als Micah Parsons beispielsweise. Also das muss man sehen, das sind mehrere Spiele eigentlich. Also dazu kommt, dass Max Crosby die meisten Run-Defense-Snaps aller Edge-Defender auch noch hat. Also der Typ steht einfach immer auf dem Feld. Das ist auch nichts Neues. Aber wie du schon gesagt hast, Availability und Ausdauer sind auch eine Qualität. Außerdem sehr viele Double-Teams.
Genau.
Ich finde halt, also ich kann Platz 4 verstehen. Also ich wäre, ich kann Platz 4, also da wirst du nicht ganz viel Gegenwind von mir bekommen, auch wenn es 3 Plätze Unterschied sind. Ich kann es schon verstehen, gleichzeitig sehe ich 1-2 Spiele, ich glaube einfach vom Talent her noch über ihn, aber Max Crosby ist ein unfassbares Gesamtpaket.
Ja, das ist eben wirklich der Punkt bei ihm. Also die Snaps sind wirklich der Wahnsinn. Du hast die Total-Zahlen ja quasi schon gesagt gerade. Ich habe es mal in Prozenten hier noch mit dabei. Der hat 95,4% der Raiders Defense-Snaps gespielt letztes Jahr. Hutchinson war Platz 2 mit 90,4, also 5 Prozentpunkte Unterschied. Und dann habe ich mal noch mal mir das ein bisschen im Detail angeguckt. Crosby hat in 10 von 17 Spielen letztes Jahr, hat der 100% der Snaps gespielt. Und das, nachdem er 2022 schon alle Defensive Line in der NFL mit 96% der Snaps angeführt hat. Da war sonst keiner über 90%. Das für sich, haben es ja gerade schon gesagt, das für sich ist in meinen Augen schon ein erstmal ein Value-Argument. Erstmal ist es natürlich aber auch reine Volume. Also nur weil ein Spieler viel spielt, heißt es natürlich nicht, dass er auch gut spielt. Muss nicht unbedingt ein Plus-Argument sein. Aber wenn ein Spieler auf einem hohen Level spielt und 95% der Snaps spielen kann, dann finde ich, muss man das schon auch dann sehr, sehr hoch irgendwo gewichten. Und dann, okay, Pass-Rush-Win-Rate bei Crosby war auf Platz 17 unter Edge-Rushern. Das ist aber immer noch ein Tier mit eben Spielern wie TJ Watt, mit Will Anderson, mit Danielle Hunter, True Pass Set Win Rate in einer ähnlichen Range. Also er ist jetzt da nicht auf dem Elite-Elite-Level, aber die Spieler, mit denen wir ihn hier vergleichen, Will Anderson, TJ Watt, so die jetzt gerade kamen oder noch kommen, da ist er in der gleichen Kategorie und eben mit einer viel höheren Volume. Der sieht mehr Double-Teams als all diese Spieler, abgesehen von Will Anderson. Und Crosby ist vielleicht der beste Run-Defending-Edge in der NFL. Der ist für mich auf jeden Fall in der Top 5, was Run-Defending-Edges angeht. Und dann finde ich, ist er fast ein bisschen unterschätzt, was die Tools angeht, weil was Power angeht, Get-Off, schon auch so eine gewisse physische Dominanz als Pass-Rusher und das ja die letzten Jahre wirklich auch als Alleinunterhalter in der Raiders-Front, was sich jetzt mit Christian Wilkins ändern wird. Für mich gehört er in die Top 5. Du hast ihn ein bisschen niedriger, aber ich finde, er ist halt so ein Unicorn schon irgendwo auch, weil diese Volume zu spielen und dann immer noch mit dieser Qualität trotzdem. Wie gesagt, Hutchinson ist der Einzige, der da einigermaßen drankommt. Und Hutchinson ist halt nicht ganz auf dem Level, als was Snaps angeht. Und ist definitiv nicht auf dem Level, was Run-Defense angeht, das Crosby hat.
Wie gesagt, es wird nicht viel Gegenwind von mir geben. Er war auch lange meine 6 zumindest. Will Anderson hat sich dann noch vor ihn geschoben in meinem Ranking, weil ich glaube, dass Will Anderson tendenziell eher besser wird bei Max Crosby. Weiß ich nicht, also der ist natürlich noch relativ jung, das ist ja 26 oder so, aber ich weiß nicht, wie lange du das auf dem Level durchziehen kannst, also was alleine die Workload angeht, die Menge an Snaps angeht, da kann sich dann auch eine gewisse Abnutzung sozusagen bemerkbar machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und also du musst den Filter aber schon sehr drastisch einstellen, dass du in Sachen Pass Rush Win Rate Max Crosby in die Top 20 bekommst, oder?
Ja,
da wurden schon viele Spieler ausgeschlossen.
Ich glaube, ich hatte immer, müsst ihr mal schauen. Ich hatte die Mindest-Pass-Rush-Anzahl schon einigermaßen hoch.
Weil meine Notiz ist, dass Max Crosby nicht in den Top 20 bei Starting-Edge-Defendern ist, was Pass-Rush-Win-Rate angeht. Und dann hast du halt, dann vor ihm sind halt schon sehr viele Namen, wo ich sage, ja gut, du kommst dann halt auf diese Gesamtzahlen, weil du halt auch einfach viel, viel mehr Snaps auf dem Feld stehst als die meisten anderen, aber deine Effizienz ist halt nicht gut genug. Wo ich komplett mitgehe, ist, eigentlich ist er, also ist wahrscheinlich der beste Run-Defending-Edge der Liga, oder?
Wie gesagt, für mich ist er mindestens Top 5. Ich würde den anderen Punkt noch so ein bisschen nochmal relativieren, weil, also ja, es gibt einige Edge-Rusher, die eine bessere Stat haben, was Pass-Rush-Win-Rate zum Beispiel angeht, aber es liegt ja natürlich irgendwo, da arbeiten ja auch die Masse an Snaps arbeitet ja auch ein Stück weit gegen ihn dann, wenn du halt einfach so viel spielst. Ja, ne? Ich habe jetzt nochmal geschaut, ich habe die Mindest-Pass-Rush-Snap-Zahl auf 50% der eingestellt, also sind dann so 325 oder so. Aber was ja vor allem eben mein Punkt war, ist, dass
325 ist aber schon sehr viel, also es gibt da ja, gibt es einige.
Aber, das sind aber in, also sind immer 57 Edge-Rusher insgesamt.
Und da ist er auf Platz 17?
Ja.
Naja, gut.
Und also was ja vor allem ja mein Punkt war,
gerade so eben Top 20.
Dass der Vergleich ist ja dann vor allem relevant eben zu TJ Watt, Will Anderson, ne, zu den Spielern, mit denen wir ihn hier vergleichen innerhalb dieser Top 8 Diskussion. Und da finde ich, ist er nah genug dran, dass man dann eben sagen kann, mit der Volume ist er dann sozusagen, also gleicht sich das aus oder arbeitet es stark genug für Crosby, um ihm zu sagen, Watt ist auf 13 in Pass-Rush-Win-Rate, Will Anderson habe ich hier auf 15 und Crosby auf 17. Also, ja.
Crosby Top 5 würde ich mitgehen, ich habe ihn nur auf 7, Platz 4, darüber diskutieren wir gleich nochmal, weil ich finde, da gibt es schon einen, der davor gehört. Und auch in unserem Konsens-Ranking davor ist, bei mir noch davor, war unser gemeinsamer Platz 5. Und Platz 5 ist einer, der auch eine sehr starke Saison gespielt hat. 90 Quarterback-Pressures und das bei nur knapp über 500 Pass-Rush-Snaps. Also deutlich weniger als zum Beispiel ein Max Crosby. Und das Lustige ist, das ist der Spieler, dem du deinen Stern gegeben hast. Hättest du aber gar nicht machen müssen, weil ich habe ihn sogar noch höher. Josh Allen von den Jaguars.
Ja, ich war mir nicht sicher, was du mit ihm machst. Ich meine, ich dachte schon, dass du ihn einigermaßen noch hast. Aber auf der anderen Seite war es für mich auch der Spieler, den ich am ehesten einfach highlighten wollte. Also unabhängig von strategischen Platzierungen war es einfach ein Spieler, den ich herausheben wollte. Für diese extrem gute Saison, die der einfach hatte.
Ja.
True Passet Winrate letztes Jahr, habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Das ist eben ohne Screens, ohne Play-Action, wirklich die richtigen, in Anführungszeichen, Pass-Rush-Sets. Platz 2 in Winrate vergangene Saison. Allen ist da der eine Rusher, der dieses Miles Garrett-Micah Parsons-Duo aufbricht, weil das sind die einzigen drei mit einer True Passet Winrate über 30%. Parsons ist bei 31, Allen bei 33, Garrett bei 34,7. Und bei Allen ist für mich noch mehr der Faktor, dass der in der Defense einfach mit wahnsinnig vielen Löchern der mit Abstand beste Spieler war. Das hat sich bei ihm jetzt nicht so direkt in Double-Teams wiedergespiegelt. Da war er ziemlich genau so im Liga-Durchschnitt, ungefähr wie Aiden Hutchinson gleich auf. Aber eben darin, wie sehr er Spiele individuell geprägt hat, mit Big Plays. Also Platz 2 in Sacks in der Regular Season. 2 Forced Fumbles, 1 Interception gehabt. Und gerade dann auch zu dieser Vergleich Allen Hutchinson zum Beispiel, wo es dann Nuancen teilweise sind. Das ist jetzt für mich, ist es ein Tier, ein eigenes Tier vielleicht irgendwie, wie ich die sehe. Allen Hutchinson und dann Will Anderson, der da reinkommt. In dem Vergleich ist es irgendwo auch eine stilistische Frage, glaube ich, was man mehr mag. Und bei Allen für mich ist es eben die Athletik, die Explosivität. Ja. Da habe ich ihn einfach nochmal eine Ecke höher als diese anderen, als Hutchinson, als Will Anderson, als diese Gruppe. Und dass der 90 Coverage-Snaps letztes Jahr hatte, das sind mehr als Garrett ja, Parsons stimmt, ja. und Hutchinson zusammengenommen in der Regular Season. Und das spricht ja auch dafür, was du mit ihm athletisch einfach alles machen kannst. Die Quickness, mit der er nach innen auch gegen den Run kommt, die Physis, wie er aus seinem explosiven Get-Off dann eng aus den Tackles rumkommt. Das ist auch rein vom Edge-Rusher-Typ her einfach die Art Rusher, die ich mag. Mhm. Und Allen hat zusätzlich eben auch diesen High-Motor, den Anderson oder Hutchinson auch haben. Der macht viele Plays auch spät im Down, holt den Runner irgendwie von der Backside noch ein, kommt zum Scrambling Quarterback, solche Geschichten. Und da setzt er sich, finde ich, schon klar ab. Also, ich meine, du hast ihn noch höher als ich, insofern muss ich dich hier jetzt nicht überzeugen. Aber da setzt er sich für mich klar ab, eben von Will Anderson, von Aiden Hutchinson, von dieser Gruppe. Was Pass-Rush-Winrate angeht, was True-Pass-Winrate angeht, was den Impact als Pass-Rusher insgesamt angeht und dann aber eben auch, wie vielseitig du ihn einsetzen kannst, da ist er für mich dann doch, top. 5 finde ich sogar auch gut. Ich habe, wie gesagt, auf 6 mit Sternchen, weil ich Crosby einfach noch höher habe als du. Aber ja, in diese Top 6 gehört da rein, auf jeden Fall.
Ich glaube, bei mir war es am Ende der Eye-Test, der ihn echt noch mal einen Platz höher klettern lassen hat, als ich mir dann noch mal ein bisschen was angeschaut habe von ihm. Wie du schon gesagt hast, einfach die Dynamik, die er mitbringt und die Vielseitigkeit. Ich kann aber, obwohl ich ihn höher habe, kann ich, finde ich, noch so ein paar Mankos anbringen. Weil, also, wenn man nur auf die Saison letztes Jahr schaut, finde ich, könnte man Argumente finden, ihn sogar auf Platz 4 zu setzen. Ich finde, es gibt 3 Mankos. Das eine ist die Konstanz, beziehungsweise Inkonstanz in dem Fall. Sehr hot and cold, wenn man sich so mal die Saison noch mal anschaut. Und vor allem gegen wen er dann so richtig starke Spiele hatte. Hast du das zufällig gesehen, was da sehr auffällig ist bei dem Thema?
Nee, also hab ich nicht gesehen.
Pass auf. Er hat 4 Spiele mit 3 Sacks. Was, also in einem Spiel 3 Sacks sind schon absolute Top-Spiele. Mhm. Ich nenne dir jetzt mal die Quarterbacks in diesen 4 Spielen. Das ist sehr auffällig, sehr auffällig. Anthony Richardson, Desmond Ridder, CJ Stroud und Bryce Young. Was haben die alle gemeinsam?
Sind noch nicht so lange in der Liga.
Sind überhaupt nicht lange in der Liga, denn das waren 3 Rookies und ein Second-Year-Spieler.
Der in seinem ersten Jahr als Starter war.
Also der hat diese jungen Quarterbacks terrorisiert. Und das lässt die Stats am Ende insgesamt dann doch etwas besser aussehen. Vor allem, wenn wir auf Sex gucken, machen wir beide jetzt nicht so extrem. Wir gucken eher auf andere Sachen. Aber ich finde, da kann ich gleich anschließen, nämlich ein zweites Manko in meinen Augen bei Josh Allen ist die doch überschaubare Menge an Double-Teams. Also deutlich weniger als so manche andere. Und da dann eine durchschnittliche Pass-Rush-Win-Rate. Also, was hattest du gesagt? Die True-Pass-Rush-Win-Rate sieht ein bisschen besser aus, aber so insgesamt.
Da ist er Platz 2. Also da ist es nur Miles Garrett besser.
Okay, dann muss er sehr viele Screens gespielt haben. Drittes Manko, okay gegen den Run, solide bis gut, würde ich sagen. Aber da gibt es schon einige bessere Run-Defender auf der Position.
Ja, da würde ich mitgehen. Würde ich wirklich mitgehen. Ich habe ja selbst einen Platz niedriger als du sogar.
Ja, eben. Das wär schlecht von dir, jetzt da groß gegen anzugehen. Das stimmt, ja.
Aber das fand ich halt wirklich schon sehr, sehr auffällig, eben, dass er da gerade was True Pass Sets angeht, doch.
Ja.
Es gab eben diese 3, die in der eigenen Liga gespielt haben, und es waren eben Garrett Parsons und Josh Allen.
Auf Platz 5 Josh Allen, auf Platz 4 ein Spieler, wo wir oft hören, dass wir ihn zu niedrig haben. ich finde ihn auf Platz 4 absolut angemessen. Also ich habe noch mal in unsere Defense-Folge geschaut. Da wäre er, wenn man alle anderen Positionen rausfiltert, auch Platz 4 gewesen. Und da war die Argumentation aus unserer Sicht, er hatte ein nicht ganz so überzeugendes Jahr. Deswegen war er nicht in den Top 10 Spielern, unter den Top 10 Verteidigern. So. Jetzt hatte er wieder eine deutlich, deutlich bessere Saison und ist trotzdem nur in Anführungszeichen auf Platz 4. Aber wir werden euch gleich auch sagen, warum das nach wie vor der Fall ist, weil aus unserer Sicht hat sich gar nicht so viel verändert. Bei TJ Watt von den Pittsburgh Steelers, mein Platz 4, dein Platz 5. Der Mann ist ein Finisher, gar keine Frage, eine Sackmaschine. Jahr für Jahr sind das sehr, sehr krasse Zahlen, die man da zu sehen bekommt. Aber Sacks sind halt auch nur die halbe Wahrheit. Das ist die oberflächliche Wahrheit. Wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht in die Analyse, dann ist der Weg von TJ Watt zu den Top 3, in meinem Fall zumindest zu den drei Spielern, die vor ihm sind. Du hast ja auch noch Max Crosby davor, aber für mich der Weg zu den Top 3 ist dann doch noch ein Stück entfernt. Für mich ist da sogar ein ganzes Tierbreak dazwischen.
Ja.
Denn TJ Watt hat deutlich weniger Quarterback-Pressures und das bei sehr viel Volume im Vergleich jetzt mal zu den Spielern über ihm, zumindest zwei. Kommen wir gleich zu. TJ Watt hat eine hohe Pass-Rush-Win-Rate, die vierthöchst, um genau zu sein, aber unglaublich wenig Double-Teams. Und das war letztes Jahr schon Thema bei uns. TJ Watt hat weniger Double-Teams. Ich pick hier jetzt einfach mal random Spieler raus, von denen man nicht.
Vierthöchste Pass-Rush-Win-Rate?
Stimmt das nicht? Ich glaube, es unterscheidet sich auch ein bisschen, auf welcher Plattform man guckt. Kann das sein?
Das kann sein. Ich war vorhin schon verwirrt, als du es bei Will Anderson gesagt hattest. Da hatte ich aber die Notizen nicht mehr parat. Weil Will Anderson hat auch eine deutlich niedrigere Pass-Rush-Win-Rate, als du gesagt hast, zumindest bei meinen Zahlen hier.
Ja, ich habe nämlich eine, die auf ESPN Analytics Next-Gen Stats-Basis.
Okay.
Also das da, die unterscheidet sich von PFF auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, ESPN macht ja, ist ja Tracking, also Computer-Tracking, meines Wissens nach. Und PFF ist ja quasi händisch.
Genau, also ESPN ist mit Next-Gen Stats zusammen. Genau, das wird Tracking sein. Genau. Und da ist es so, Will Anderson ist tatsächlich auf 3, TJ Watt auf 4.
Das hat mich vorhin schon gewundert. Also das erklärt auch die Diskrepanz. Weil ich habe, glaube ich, eben auch was anderes dann gesagt. Und in meinem Kopf bin ich so kurz gestolpert. Hey, Moment, hat Chris doch nicht gesagt, TJ Watt?
Ja, das ist fies, weil lässt dann natürlich die Statistik selber ein bisschen random wirken, gebe ich auch komplett zu. Also wer mal uns dafür kritisieren will, dass wir dann mit Statistiken kommen, wo es Es ist wie im Fußball mit Expected Goals, die sehen auch bei jeder Plattform etwas anders aus.
Also ich muss, warum ich hier PFF lieber mag oder eher benutze, ist für mich einfach, dass ich immer noch denke, das händische Eintragen sozusagen, also selber das menschliche Auge erkennt, glaube ich, im Endeffekt doch eher noch, ob es jetzt ein Pressure war, wo halt das Computer-Tracking vielleicht da auch mal off ist. Vielleicht bin ich da auch
schiefgewickelt. Franke, ja.
Ja, aber ich glaube schon, dass das irgendwie da besser funktioniert und die Zahlen auch mehr, für mich irgendwie auch mehr Sinn ergeben haben. Weil als du die Zahl vorhin gesagt hast mit Will Anderson, war ich echt auch so kurz, irgendwie das passt irgendwie nicht zu meiner Analyse zu Will Anderson, dass der die drittbeste Pass-Rush-Win-Rate hatte. Und TJ Watt bei mir hier auch, also bei PFF, ist Platz 13 in Pass-Rush-Win-Rate.
Ah ja. Was viele nicht wissen, Adrian schreibt auch noch seine Notizen für die Folgen auf Schreibmaschine.
Ja.
Er hält nichts von Computern. Spaß beiseite. Ich will ja gar nicht einen riesen Case für TJ Watt machen. Also wie gesagt, laut ESPN, Next Gen Stats, Platz 3 in der Pass-Rush-Win-Rate. Aber ich will ja eigentlich auf die Double-Teams zu sprechen kommen. Weil da sind wir uns einig, dass TJ Watt einfach viel weniger hat als alle anderen in dieser Top-Gruppe. Wie gesagt, ich nenne jetzt mal nur ein paar Namen, die vor ihm sind, die mehr Double Teams im Laufe der Saison bekommen haben oder gegenüberstanden als TJ Watt. Jonathan Greenard, Jadeveon Clowney, Kyle Van Noy, Greg Rousseau, Ebukam, Quiddy Pay. Das sind alle Spieler, die nicht mal, also Clowney ist zumindest noch nah dran an der Top 10, aber alle anderen spielen nicht mal für die Top 20 unter den Edge Defendern eine Rolle. Und all die hatten mehr Double Teams als TJ Watt. 14% Double-Team-Rate, das ist halb so viel wie Myles Garrett. Das ist mehr als halb so viel im Vergleich zu Micah Parsons. Und ich weiß, Steelers-Fans wollen das nicht hören, aber für TJ Watt ist es einfach viel, viel einfacher, solche Pressure-Zahlen oder vor allem Sack-Zahlen aufzulegen, als alle anderen vor ihm. Weil er einfach mehr 1-gegen-1-Situationen hat. Was natürlich viel einfacher ist, dann zum Quarterback zu kommen.
Ja, ich habe aufgeschrieben, wenn es ein Stat wäre, dann wäre TJ Watt wahrscheinlich der Edge-Rusher mit der höchsten Game-Changing-Play-Rate in der NFL.
Also absolut, wenn man fair. Denkt, übrigens auch ein Grund für mich, ihn halt auch auf 4 zu haben, vor so ein paar anderen Namen. Ja. Weil er einfach, ich habe es jetzt Finisher eben genannt, ne? Aber damit ist halt auch gemeint, dann, keine Ahnung, sogar mal eine Interception hat er. War das letztes Jahr? Aber auf jeden Fall weiß ich
nicht. Ja, letztes Jahr,
ja. Gegen also die sowas, Rams, glaube ich. Ja. Entscheidende Plays und so weiter. Das ist halt auch wichtig, aber sind halt nur einzelne Plays.
Genau. Und da kommt ja die Diskrepanz in der Wahrnehmung auch irgendwo her. Wenn man an Edge Rusher denkt, die Big Plays machen, die Spiele mitentscheiden und so. Da ist Watt einer der Besten. Und das prägt eben die Wahrnehmung und führt dann halt auch zu Diskussionen, wenn Steelers-Fans sagen, ja, der hat uns doch dieses Jahr irgendwie gefühlt 4 Spiele gewonnen. Und dann an, wenn wir dann zum Beispiel sagen, okay, aber im Liga-Kontext insgesamt gesehen waren das halt auch nur 6 Plays und der hatte noch 740 andere Plays. Und wenn wir das Gesamtbild betrachten, ist er einfach nicht der Beste. Ich habe mal ein paar Zahlen jetzt rausgesucht, um das ein wenig zu untermauern. Also True Pass at Win Rate habe ich hier bei mir vergangene Regular Season, da war auf Platz 17. Generelle Pass Rush Win Rate habe ich ja gerade gesagt, Platz 13. Total Pressures Platz 7. Die Pass Rush Productivity hast du ja vorhin auch schon ein paar Mal angebracht. Das ist ja, da werden quasi Sacks, Hits und Hurries ins Verhältnis zur Anzahl der Pass Rush Snaps gesetzt. Da war er auch auf Platz 7. Und jetzt kommen wir zu den Big Play Stats. Sacks, Platz 1. Forced Fumbles, Platz 5. Platz 3 unter Defensive Linemen. Abgewehrte Pässe, 8. Völlig absurd. Crazy. Er und witzigerweise der alte Mann, Khalil Mack. Die einzigen beiden Edge-Verteidiger. Letztes Jahr mit über 12 Sacks und über 5 abgewehrten Pässen. Dazu eben die Interception. Es gab überhaupt nur 3 Spieler mit mehr als 10 Sacks und einer Interception. Das waren Watt, Josh Allen und Aiden Hutchinson. Und ich glaube, das ist irgendwo die Balance, die man bei Watt für sich finden muss. Für mich ist er auf 5 genau richtig, weil er eben nicht die Down-for-Down-Production hat, die jetzt die, in meinem Fall, 4 vor ihm haben. Während er gleichzeitig aber, wie du es gesagt hast, mit weitem Abstand die wenigsten Double-Teams innerhalb der Top 5 sieht. Der ist da bei grob 15%, damit ihr das mal einordnen könnt. Crosby, Bosa, Garrett und Parsons sind alle über 20, Garrett und Parsons in der 30%-Range. Und gleichzeitig würde ich ihn aber auch eben nicht niedriger ranken als jetzt in meinem Fall 5. Jetzt ist er bei uns auf 4 gelandet. Ich würde ihn nicht niedriger ranken als 5, weil er eben dafür dann doch zu häufig gewinnt, zu viele Big Plays hat und eben, ja, wie du gesagt hast, ein zu guter Finisher ist.
Ja, ich finde ihn vollkommen angemessen auf dieser Position, auch wenn das, wie du schon gesagt hast, in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen anders aussehen kann. Aber dafür sind wir ja da. Wir wälzen noch mal die Statistiken.
Bildungsauftrag.
So viel dazu. Wir wälzen noch mal die Statistikbücher, gehen ganz tief rein in die Analytics. Ja, und die Highlight-Plays sind natürlich sehr schön. Aber die 3 davor, muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Ja,
eigenes Tier.
Aber die haben ja auch genug Highlight-Plays für sich selber sozusagen oder selber generiert. Auf Platz 3, muss man auch dazu sagen, die Plätze 1 bis 3 sind wir uns komplett einig. Bei einem Platz hat es mich tatsächlich überrascht, sprechen wir gleich drüber. Bei Platz 3 hat es mich nicht überrascht. Nick Bosa auf der 3 von den San Francisco 49ers. Die Konstanz in Person auf dieser Position. Und man muss, wir können nicht immer nur über die Regular Season sprechen. Wir sprechen, wenn wir über Statistiken reden, glaube ich, nehmen wir beide ja eigentlich ausschließlich Regular Season Stats, weil manche haben Playoffs gespielt, manche nicht. Und dann kannst du sie nicht mehr vergleichen. Aber bei Nick Bosa muss man schon dazu sagen, dass der unfassbare Playoffs gespielt hat. Der hatte alleine 12 Quarterback-Pressures im Super Bowl. Leider aus 49ers Sicht ohne Sack geblieben. Das hätte vielleicht sogar nochmal das Spiel etwas verändern können. Aber trotzdem die kompletten Playoffs on fire gewesen. Der Typ ist eigentlich in allen relevanten Statistiken ganz weit oben mit dabei. Wobei man auch dazu sagen muss, eigentlich in fast allen hinter den Top-2-Spielern. Mhm. Kommen wir auch gleich zu. Und vor allem hat er mehr Value als die Spieler, die gleich noch kommen. Aber trotzdem, Nick Bosa, auch gerade im Vergleich mit TJ Watt und zum Beispiel im Vergleich, was die Double-Teams angeht. Nick Bosa hat die zweitmeisten Double-Teams gesehen letztes Jahr. Dann doch nochmal ein anderes Level.
Wenn ich einen Edge-Rusher als smooth bezeichnen müsste, dann wäre es Bosa. Dieser Get-Off in Kombination mit seinen Pass-Rush-Moves, den Händen, Movement-Skills, wie leicht er sich durch Gaps bewegt, wie schwer er da zu greifen ist, dieses Slippery als Pass-Rusher sein. das hat er einfach alles. Und er hat die Power, aber eben auf der anderen Seite auch. Er ist super gefährlich außenrum um den Edge. Ich fand, was jetzt echt noch aufgefallen ist, als ich ihn nochmal angeguckt habe, die Übersicht, mit der er teilweise spielt, ist richtig, richtig gut. Und dann, ja, wie du gesagt hast, in eigentlich allen Pass-Rush-Metrics ist er irgendwie die 3 oder halt die 4, so hinter Garrett und Parsons meistens. Er hat auch die drittmeisten Total Pressures in der Regular Season letztes Jahr. Er bekommt viele Double-Teams, genau. Ist aber, es ist nicht ganz auf dem Level, auf dem Garrett und Parsons sind, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir da auch nochmal andere Zahlen hatten. Eigentlich müssten wir da die gleichen Zahlen haben. Aber ich hatte ihn da auf Platz 3, was Double-Teams angeht.
Lass mich das kurz gegenchecken.
Man kann, finde ich, um die Zeit zu überbrücken, man kann in einer Sache, finde ich, im Case klar dafür machen, dass Bosa der Beste von diesen dreien ist. Und das ist als Run-Defender. Ich finde, als Run-Defender kann man einen Case dafür machen, dass er besser als Parsons und Garrett ist. Für mich ist er die klare 3. Auf keinen Fall niedriger, aber ich sehe ihn eben auch hinter den ersten beiden.
Nur DeMarcus Walker ist theoretisch noch höher, was Double-Teams angeht. Allerdings hat der, glaube ich, deutlich weniger gespielt, oder? Und ist natürlich auch nicht ansatzweise, was Pass-Rush-Win-Rate angeht. Auch nur in der Nähe von den genannten. Deswegen, ja Platz 3, gerade von den Top-Spielern, sticht sozusagen. Mhm. Da sind wir wirklich einer Meinung, auch was den Abstand zu den Spielern über ihm und unter ihm angeht. Dann kommen wir doch mal zu den zwei Spielern. Und wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass ich da nicht mit dir diskutieren muss, wer Platz 1 und wer Platz 2 ist. Wirklich sehr überrascht. Hattest du es letztes Jahr noch andersrum? Ja, ne?
Nee, ich glaube, ich hatte Garrett auch als ersten von den dreien.
Jetzt hast du natürlich schon gespoilert. Micah Parsons auf Platz 2 und Myles Garrett auf Platz 1. Bei uns beiden gleich. Und ich bin davon ausgegangen, dass du Micah Parsons an 1 hast, nach dieser wieder mal sehr, sehr starken Saison von Micah Parsons. Aber vielleicht können wir es dieses Mal umdrehen und zuerst über Platz 1 sprechen, weil Myles Garrett hat halt die nächste absolute Top-Saison hinter sich. Der war Defensive Player of the Year und das zu Recht ja in meinen Augen. Ich bin ja diesen Hype-Train schon letztes Ranking gefahren. Ich glaube, da hatte ich ihn auf 1 plus Sternchen. Der kompletteste Edge der Liga in meinen Augen. Von mir aus ist Micah Parsons der bessere reine Pass-Rusher aktuell. Finde ich, kann man auch mit Zahlen unterstützen, die These. Aber Garrett ist der bessere Run-Defender. Und Garrett macht das, was Parsons seit jetzt 2-3 Jahren macht, doppelt so lang schon.
Ich glaube, du kannst, also ich würde echt sogar sagen, du kannst mit Zahlen auch eher argumentieren, dass Garrett im Moment der bessere Pass-Rusher ist. Letztes Jahr Platz 1 in Pass-Rush-Win-Rate, Platz 1 in True-Pass-Set-Win-Rate, Platz 1 in PFF-Pass-Rush-Grade und das, obwohl er eben eher und Parsons wahnsinnig viel gedoppelt wurden.
Ja, da
und
unterscheiden sich wieder unsere Zahlen, weil bei mir ist Micah Parsons weit vor Myles Garrett, der auf Platz 2 ist.
Das ist echt weh. Das müssen wir echt mal recherchieren, Win-Rate. Wie die Zahlen jeweils entstehen. Aber ich glaube halt wirklich, dass PFF, dass ESPN das nach Tracking macht. Aber deswegen wundert es mich, dass du bei Double Teams andere Werte hast als ich. Weil ich habe die Double Team Werte von ESPN Analytics genommen.
Aber haben wir ja nicht, oder?
Doch, du hast gesagt, Bosa ist bei dir die 1, oder nicht?
Nein.
Ach so.
Nein.
Ach so, okay. Nee, dann habe ich dich falsch verstanden.
Also genau genommen die 4, ich würde Marcus Walker ausklammern, deswegen die 3.
Okay, gut.
Nee, da gehen wir, das ist gleich, ja.
Okay, gut, ja. Nee, dann haben wir das gleich. Und dann bei Garrett eben, ich würde sagen, gegen den Run Top 10 unter Edge-Rushern, irgendwo so 8, 9, 10, 11, irgendwo in der Richtung wahrscheinlich. Absurde Power einfach, mit der er durch Double-Teams kommt. Aber eben auch die Quickness, um Tackles außenrum zu schlagen, trotz seiner, das darf man bei Garrett auch nicht vergessen, der wiegt 275 Pfund. Was, also, denkt an die Draft-Folgen zurück. Die meisten Edge-Rusher, über die wir sprechen, sind irgendwie so 250, 255 Pfund Spieler. Mhm. Selten ist mal einer dabei in dieser 270er-Range. Und Garrett spielt halt wirklich bei irgendwo 275 bis 280 Pfund. Und sein Get-Off und seine Quickness dafür sind halt der Wahnsinn. Also für mich ist er der dominanteste Edge-Verteidiger in der NFL. Ich glaube, wir hatten ihn beide letztes Jahr auch so einsortiert. Und für mich ist er das nach wie vor. Also man kann, finde ich, bei Parsons einen Case machen, dass der eben eine Explosivität mitbringt, die ihn zu einem Unicorn macht. Mhm. Aber für mich also kommst du an Garrett an 1 nicht vorbei.
Da sind wir einer Meinung. Ich finde es ganz spannend. Vielleicht bin ich deswegen auch davon ausgegangen, weil ich, wie gesagt, die anderen Pass-Rush-Winrate-Zahlen genommen habe. Weil da ist das, was Parsons gemacht hat, noch mal diese Saison beeindruckender gewesen. Weil bei mir hat er hier mit Abstand, mit großem Abstand, nicht nur die höchste Double-Team-Rate, sondern auch die mit Abstand höchste Pass-Rush-Winrate.
Ja.
Dazu die meisten Pressures und die höchste Pass-Rush-Produktivität. Deswegen, ich finde schon, dass man, also zumindest kann man dafür argumentieren, dass Micah Parsons letztes Jahr der beste Pass-Rusher war. Ich beschwere mich halt aber nicht, wenn du ihn auch an 2 hast, weil Myles Garrett einfach das bessere Komplettpaket ist. 4 Forced, man muss dazu sagen, wir nehmen hier die zweite Ranking-Folge hintereinander auf.
Ja.
Meine Zunge ist quasi wie so ein, wenn ihr in der Küche seid und Geschirr abwascht und dann etwas zu lange nicht mehr den Schwamm getauscht habt. Ja. So fühlt sich meine Zunge gerade an.
Das ist korrekt.
4 Forced Fumbles. So, das ist auch noch ein Wert, der natürlich sehr variieren kann von Jahr zu Jahr, aber es unterstreicht halt einfach auch nur mal die Big Play-Qualität von Myles Garrett.
Und ist ja sogar dann in dem Fall gar nicht mal ganz so relevant, welche Zahlen man verwendet. Garrett und Parsons spielen in puncto Pass-Rush-Winrate und Double-Team-Rate in der eigenen Liga.
Absolut, komplett. Weit vor allen anderen.
Genau, deswegen, ja, du hast vieles schon gesagt. Ich finde, es ist irgendwo auch viel eine stilistische Frage dann zwischen den beiden. Will ich eher das physische Monster mit Myles Garrett, der eine bessere Edge setzen kann, der wahrscheinlich einer der stärksten Spieler in der NFL ist und der auf jeden Fall irgendwo, ja, der klassischere Prototyp vielleicht ist.
Es ist ja auch ein unterschiedliches Aufgabengebiet, würde ich behaupten. Also Micah Parsons spielt halt fast die ganze Zeit quasi Outside-Linebacker.
Ja.
Ja, also nochmal, wenn man so will, ein bisschen weiter außen. Da könnte man auch, finde ich, argumentieren, dass es die Sache als Pass-Rusher vielleicht ein Ticken einfacher macht, teilweise, als Myles Garrett, der halt wirklich klassischen Defensive End eigentlich auf beiden Seiten spielt.
Es sind halt wirklich 2 verschiedene Bodytypes einfach. Also Parsons wiegt 20 Pfund weniger, würde ich jetzt schätzen, plus minus. Ist einfach wirklich ein anderer Bodytype. Und dann ist er eben dieser explosive Freak, den man dann auch mehr herumschieben kann, der auch mal auf anderen Positionen zum Einsatz kommt, der also an anderen Positionen in der Defensive Line, der diesen irren Speed hat. Und dann aber das Coole mit den beiden, finde ich, ist, dass sie eben jeweils auch Tools haben, die den anderen ausmachen. Also Garrett ist groß, schwer, irre Power, aber für seine Größe, habe ich gerade gesagt, wirklich explosiv, kann sich super gut bewegen. Und Parsons ist ultra explosiv, schnell, agil, bendy. Aber obwohl er leichter ist, bringt er trotzdem richtig gute Power mit. Also deswegen, für mich ist tatsächlich 1 und 2 noch mal so ein bisschen ein eigenes Tier. Und Bosa ist so ein Tier für sich, würde ich fast sagen. Und wie du Garrett und Parsons rankst, ist so ein bisschen Stilfrage. Für mich ist Garrett im Moment schon die 1.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, ich finde Parsons ist der Beste, ich würde jetzt nicht wahnsinnig viel dagegen argumentieren.
Ja, ich ein bisschen, aber auch nicht mit endgültiger Vehemenz. Ich versuche jetzt gerade noch rauszufinden, ich habe wirklich für mich abgespeichert, dass ich ihn letztes Jahr an 1 hatte und du Parsons an 1. Aber ich glaube dir mal.
Ich weiß, wo die Verwirrung herkommt, dass ich zwar die Edge Rusher so gerankt hatte wie hier, aber ich hatte die beiden Defensive Tackles davor gerankt. Ich hatte Donald und Chris Jones höher gerankt.
Das ist der Fehler.
Und dann kam die Edge Rusher. Aber ich glaube, dass ich die 3 Edge Rusher in der gleichen Reihenfolge hatte.
Du hast vollkommen recht. Ich sehe es jetzt auch gerade hier nochmal, weil es die Defense-Folge war. Weil ich hatte Myles Garrett in der kompletten Defense-Folge an 1 mit Sternchen.
Mhm.
Und du an 3.
Genau.
Aber Micah Parsons hatten wir beide an 4.
Genau. Und dann Bosa hatten wir beide als dritten Edge, ziemlich sicher.
Genau. Das klärt natürlich einiges. Für mich Myles Garrett nach wie vor der beste Defense-Spieler der NFL. Daran hat sich nichts geändert und dementsprechend natürlich logischerweise auch der beste Pass-Rusher oder Edge-Defender.
Jetzt würde ich dir auch zustimmen. NFL. Wenn wir eine Defense-Folge gemacht hätten, wäre Garrett auch mein 1 gewesen.
Ah, das geht runter wie Öl. ich finde, wir müssen über einen Namen zumindest noch sprechen. Es gibt ja jetzt ein paar, die es nicht mit reingeschaut. Ich finde, es gibt auch ein paar interessante Namen. Also Jalen Phillips zum Beispiel ist so einer, den ich tatsächlich auf 11 gerankt habe. Ich wusste, dass er es nicht mit in die Top 10 schafft. Beziehungsweise bin davon ausgegangen. Aber wir sind aber beide sehr hoch bei ihm. Der ja, ein verletzungsgeprägtes Jahr hatte.
Ja, und nächstes Jahr halt auch wahrscheinlich, meinen Sie mal realistisch, die ersten 10 Spiele verpassen wird.
So dem ich aber absolut zutraue, vom Talent her, zumindest in diese Range.
Mhm. Ja.
Vielleicht borderline Top 10, vielleicht knapp rein in die Top 10 zu kommen.
Mhm. Aber ich denke nicht nächstes Jahr, ehrlicherweise, weil der kommt von einem Achillessehnenriss zurück. Mhm. Wer weiß, wann der spielt, und dann wird er nicht bei 100% sein. Deswegen, das ist dann in 2 Jahren wahrscheinlich eher.
Vielleicht das schon. Eine Platzierung von dir hat mich dann doch noch sehr überrascht, nämlich mein Platz 16 ist bei dir auf Platz 8.
Mhm.
Auf Platz 8 in den Top 10. Vor einem Trey Hendrickson, vor einem Danielle Hunter, vor einem Khalil Mack, nämlich Rashan Gary.
Ja.
Du gibst sie nicht auf.
Ich sag dir, dass du den nächstes Jahr auch wieder in deiner Top 10 haben wirst.
Ah, guck mal, das ist die gleiche Wette wie mit, wo habe ich es gesagt? Anderson höher, ne?
Ja, Will Anderson
okay.
höher.
Okay, und du sagst, okay, merkt euch das, weil wir haben das gleich schon wieder vergessen nach der Aufnahme.
Das ist richtig, wir nehmen jetzt auch seit irgendwie 3 Stunden am Stück auf.
Ja, das ist richtig. Ich sage, Adrian hat Anderson höher als Platz 9 nächstes Jahr und Adrian behauptet, ich habe Rashan Gary nächstes Jahr in der Top 10 mit dabei.
Kam ja auch von einem Kreuzbandriss zurück. Also das Argument, was ich jetzt gerade bei Jaden Phillips gesagt habe, kannst du zumindest ein bisschen ja auch noch anbringen. Der hat sich im November 22 das Kreuzband gerissen, war in Woche 1 wieder da. Ich fand tatsächlich dann, als ich jetzt auch noch mal seine Saison durchgegangen bin, ihn mir angeguckt habe, ich fand, es war, man hat es am Anfang gar nicht so gemerkt. Ich hatte eher den Eindruck, dass ihm hinten raus die Luft ausgegangen ist in der Saison.
Mhm.
Was aber, finde ich, immer noch Gemeckere auf hohem Niveau ist. Also Rashan Gary hat immer noch 60 Quarterback-Pressures gehabt in der Regular Season. Der war, PFF-Metrics, Platz 12 in Pass-Rush-Win-Rate. Vor TJ Watt, vor Will Anderson, vor Danielle Hunter, vor Max Crosby. Als ich ihn jetzt mir nochmal angeguckt habe, ich fand, dass seine Quickness schon wieder ziemlich gut aussah. Was ich eher auffällig fand, war, dass die Power vielleicht noch nicht so ganz da war. Das ist jetzt spekulativ, das war mein Eindruck vom Eye-Test her, aber ich hatte teilweise den Eindruck, dass die Power, die ihn ja eigentlich so sein Spiel mitprägt, nicht ganz da war. Aber die Quickness und die Explosivität, also gerade auch in den frühen Wochen der Saison, fand ich, waren es eben auch mehr als Flashes, wo er richtig, richtig gut war, wo er auch spektakuläre Wins drin hatte. Wenn ihr ein Spiel euch angucken wollt, das zweite Lions-Spiel, ist dann gar nicht mehr so früh in der Saison, aber das war wahrscheinlich sein Bestes. Wenn wir jetzt hier ranken würden, die 8 besten Edge-Verteidiger aus der letzten Saison oder die 10 besten Edge-Verteidiger aus der letzten Saison, dann hätte ich Gary hier nicht drin. Aber ich sehe ihn, wenn ich heute auf die Liga gucke und versuche, die besten Edge-Rusher zu ranken, mit dem, was ich alles weiß und dem, was ich prognostiziere, sehe ich ihn genau in dieser 8 bis 10 Range. Und ich denke, dass du ihn nächstes Jahr da auch wieder hast.
Müssen wir noch über Brian Burns sprechen?
Vielleicht kurz, weil ich glaube, manche hätten ihn hier erwartet. Wobei, wenn wer unsere Free-Agency-Folgen gehört hat, der weiß, dass wir ihn beide für so ein bisschen überschätzt halten.
Also ein bisschen.
Das Ranking hier.
Bisschen ist nett gesagt.
Ich wollte gerade sagen, das Ranking hier unterstreicht es jetzt auf jeden Fall nochmal.
Wo hast du ihn?
Ich habe ihn 13.
Immer noch overrated. In meinen Augen hat Brian Burns nichts gezeigt bisher, was Platz 13 rechtfertigen würde. Ich finde Bradley Chubb hat in seiner kompletten NFL-Karriere schon 2-mal mehr gezeigt als Brian Burns.
Hm.
Ich würde sogar einem Joey Bosa noch den Credit geben. Wer weiß, wenn
Bosa,
der mal wieder.
Boah, Bosa finde ich hart. Bei Chubb könntest du mich überzeugen, bei Bosa im Moment nicht.
Ja, Bosa ist auch bei mir auch minimal nur davor. Chubb habe ich schon ein paar Plätze davor, weil ich finde, der hat unterm Radar eine richtig starke Saison letztes Jahr gespielt, bis er sich verletzt hat.
Ja, da gehe ich mit. Ich habe Chubb. Auf jeden Fall in der Top 20. 18 habe ich Chubb.
Ich habe ihn auf 13. Und Brian Burns an 17. Also,
okay.
Also sag mir eine Sache, was wäre deine Argumentation, mich jetzt von Brian Burns zu überzeugen? Ist zwar fies, weil du bist nicht.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist jetzt, ich habe keinen Case hier aufgebaut, um dich positiv
ja,
zu überzeugen.
Ja, okay, das stimmt.
Aus
dem Bauch heraus.
Ja, was man sagen kann, ist, er hat eine gewisse Konstanz die letzten 4 Jahre. Eigentlich immer,
konstant ich glaub, durchschnittlich, richtig?
Immer 40 plus Pressures, 3 davon über 50.
Ja, aber da kann ich dir mehrere Spieler nennen, die das auch vorweisen können. Gerade in dem Bereich so. Also, keine Ahnung, einen Alex Highsmith beispielsweise.
Absolut. Ich würde sagen, so von den Tools her kannst du noch ein bisschen was argumentieren. Mit den langen Armen, mit der Explosivität, mit der Agilität. Aber der Output ist eben nicht auf dem Level, was man sich davon erhoffen würde. Und ich finde, der Vertrag ist halt so hart, den die Giants ihm jetzt gegeben haben. Und ich weiß, Panthers-Fans trauern dem immer noch hinterher. Ich glaube nicht unbedingt wegen jetzt im Vakuum betrachtet, sondern weil sie halt nicht den Trade gemacht haben, den die Rams wahrscheinlich angeboten haben damals. Ja. Aber ehrlich gesagt, als Panthers-Fan, ich wäre gar nicht so unglücklich drüber, dass wenn mein Team ihm nicht diesen Vertrag gegeben hätte.
Wen hättest du lieber in deinem Team? Brian Burns oder Za'Darius Smith?
Za'Darius Smith habe ich an 15 gerankt. Du gar nicht, glaube ich, in deiner Top 20, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, da bist du bei mir an der falschen Adresse.
Nee, wieso? Ich will ja eigentlich von dir hören, Za'Darius Smith. Ich weiß, ich habe ihn jetzt nicht mit in der Top 20 dabei, was bei mir aber eher am Alter von Za'Darius Smith liegt.
Das ist der Grund, warum ich ihn weit hinter Burns habe. Aber wenn du mir jetzt sagst, morgen ist ein Spiel, wen willst du haben,
würde ich Za'Darius Smith nehmen, ja. Weil der hat die letzten Jahre 78 und 60 Quarterback-Pressures
geliefert. Der war auch insgesamt besser. Also nicht nur pressure-mäßig, sondern der war insgesamt besser, ja.
Ja. Wie gesagt, ich hab da halt so ein, zwei jüngere Leute knapp vor ihm gehabt. Montez Sweat zum Beispiel, wo ich sehe, dass der vielleicht noch mal eine starke Saison haben könnte. Oder ein Alex Highsmith, der echt, echt solide spielt.
Ich habe eine Frage noch. Ich habe noch ein Entweder-Oder. Sagen wir mal für die kommende Saison. Mhm. Brian Burns oder Hassan Reddick? Er ist schwierig, gell?
Verträge unabhängig?
Ja, also, Verträge egal, weil sonst würdest du, glaube ich, Burns über die Hand nehmen.
Also, nee, da habe ich habe Reddick sogar ja im Ranking vor ihm. Ich würde Reddick nehmen. Für ein Jahr. Mhm. Ja. Das einzige Argument gegen Reddick wäre ja, also die Formkurve Alter, und ja, das Formkurve, Alter.
Genau.
Aber die Formkurve ist jetzt bei Brian Burns jetzt auch nicht gerade so steil nach oben, wo ich sage, komm nicht dran vorbei.
Nee, das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall korrekt.
deswegen ist es bei mir dann doch relativ klar Reddick.
Ja.
Wenn du jetzt gefragt hättest, oh hier, oh, gute Frage. Ah, nee, für dich wahrscheinlich. Oh nee, eigentlich eine gute Frage. Ah nee, du hast Clowney auch so hoch, ne? Burns oder Clowney?
Ich habe Clowney höher gerankt, ich würde Clowney nehmen.
Okay, andere Frage. Montez Sweat oder Brian Burns?
Das finde ich gut. Die, finde ich, sind relativ nah beieinander. Da würde ich Burns nehmen. Also ohne, wobei Vertrag ist eigentlich, Sweat ist ja auch teuer.
Ja, aber nicht so
teuer. Nicht ganz so teuer, aber auch teuer, ja.
Da bin ich vielleicht minimal bei Burns.
Mhm.
Ich muss aber sagen, ich muss jetzt kurz noch mal eine Sache parallel nachschauen, aber ich bin der Meinung, Montez Sweat hat bisher.
Die beiden sind sehr ähnlich, finde ich. Beide waren eigentlich jetzt die letzten Jahre immer solide.
Also, wenn wir über konstant sprechen, Montez Sweat ist selbst bei unterschiedlichen Teams relativ konstant und hat letztes Jahr ein 64 Pressure, 16 Sacks, 10 Hit-Jahr hinter sich bei zwei unterschiedlichen Teams.
Ja, Pass-Rush-Win-Rate sind sie quasi gleich auf. Ich finde, die beiden geben sie jetzt wirklich nicht viel. Also die habe ich sehr nah beieinander.
Also haben die Bears den besseren Deal gemacht?
Der Trade war gleich, ne? Oder? Second Rounder.
Das kann gut sein.
Und Sweat günstiger, ja. Aber dann müsste ich Sweat wahrscheinlich hinnehmen, ja.
Ja, also ihr merkt, Brian Burns muss uns erstmal überzeugen.
Mhm.
Viele andere nicht. 10 andere nicht, mindestens mal. Denn das war unsere Top 10 Edge Defender 2024.
Hast du noch einen, den du nicht jetzt drin hattest und wo du denkst, der könnte nächstes Jahr drin sein? Also nicht in deiner Top 15 oder den du überlegst. Weil ich finde es bei Edge wahrscheinlich gar nicht so leicht.
Ich finde es auch nicht, weil es auch ganz schwierig zu antizipieren ist. Ich finde es deutlich einfacher bei Wide Receivern beispielsweise. Ja, genau. Zu antizipieren, wer könnte noch nach oben schießen. Ich finde, es gibt so ein. Also, Rashan Gary habe ich ja nicht in meiner Top 15. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in die Top 15 kommt. Ansonsten, ich achte sehr auf die Entwicklung von Greg Rousseau, weil ich finde, der ist mir jetzt mehrfach in der Recherche untergekommen, aber da bin ich noch nicht ansatzweise so überzeugt, dass er das.
Den habe ich auf 20, also ist bei mir zumindest da noch drin.
Also, da könnte ich mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr sage: Ja, auf jeden Fall Top 20, vielleicht sogar Top 15. Mhm. So jemand. Aber ansonsten.
Was hältst du von
Jermaine Johnson?
Na, dann ist aber dein Reddick-Case wahrscheinlich in Gefahr, wenn das passiert.
Ja, stimmt allerdings.
Was hältst du von Bryce Huff?
Ja, das ist natürlich einer der
vielleicht der spannendste außerhalb der Top 20,
ja, total,
würde ich sagen.
Weil er ist einer der effizientesten,
mhm,
aber hat halt bisher noch nicht ansatzweise eine Sample-Size gehabt, die mit den anderen hier vergleichbar wäre.
Genau.
Wenn der auch nur ansatzweise seine Effizienz halten kann oder zumindest die Effizienz nicht einbricht, obwohl er Starter ist, dann müssen wir, glaube ich, nächstes Jahr über ihn sprechen.
Ja, ist ja wirklich eine spannende Frage, wie viel der, also wie viele Snaps kann der spielen und so weiter,
genau,
auf welchem Level bleibt er dann. Aber wer war so der erste Name, wo ich dachte, über den sprechen wir jetzt heute nicht. Wenn wir nach Metrics gehen, müsste man ihn eigentlich erwähnen. Aber wie du sagst, halt Sample Size eben.
Sample Size ist das schwierige Thema. Könnte halt so ein bisschen das, ich weiß, andere Position, aber das Pollard-Phänomen sein.
Mhm.
Immer mega, mega spannend, mega krasse Effizienzzahlen und dann plötzlich Starter und ja, gut, aber nicht sehr gut.
Mhm. Ja.
Hast du sonst noch jemanden?
Ich hab, naja gut, die Rookies halt noch, hätte ich noch. Ansonsten.
Ja.
Aber da. Hast du eine Eins?
Was ist mit Tui Polotu?
Ja, das ist natürlich dein Guy. Dann würde dein Bosa-Case aber auch gefährden. Oder unser
ich habe keinen Bosa-Case.
Okay.
Das möchte ich unterstreichen. Ich habe keinen Bosa-Case. Ich habe ihn auf 15 gerankt, weil ich nicht komplett ausschließen möchte, dass er washed ist.
Mhm.
Wenn er washed ist, wird er nächstes Jahr nicht mehr in der Top 15 sein.
Ja.
Dass Tui Polotu ihn den Rang abläuft.
Ja,
also.
Ja, ich finde es ein guter Call. Also ich muss mir noch mal ein bisschen mehr von ihm angucken, weil irgendwie passt er immer noch nicht in meinen Kopf rein. Aber ich finde es einen guten Call. Es ist vielleicht der spannendste nach Bryce Huff außerhalb jetzt was, außer Rookies und außerhalb unserer Top 20.
Wäre nicht der erste, der im Windschatten von Joey Bosa ein guter Pass-Rusher wird, wie Uchenna Nwosu zum Beispiel. Was wolltest du eben noch sagen?
Rookies wollte ich nur sagen, ob du eine Eins hast. Ob du einen Rookie hast oder ob du da eine Nummer Eins für dein Ranking, wer am ehesten in die Top 20 kommt.
Wer hat denn da die besten Umstände bekommen? Boah, ich finde es schwierig, weil gibt es einen, der die klar besten Umstände hat?
Ich würde fast sagen Latu, ehrlich gesagt.
Also da würde ich ja, also das würde sich ja mit meiner Pre-Draft-Analyse decken.
Mhm.
Ich finde halt aber, dass die Situation für Dallas Turner auch nicht so schlecht ist.
Da ist halt die Frage, ob der überhaupt startet, ehrlich gesagt. Weil die haben Greenard bezahlt, die haben Van Ginkel bezahlt.
Ja, stimmt.
Also er wird schon spielen, aber der wird
nicht. Die haben ja zwei. Also Greenard hatte ich auf dem Schirm, aber Van Ginkel habe ich verdrängt. Du hast vollkommen recht. Jed Verse wird starten.
Verse ist meine Eins in dem Ranking. Ja, den hatte ich auch als besten Edge-Rusher und mag die Situation bei den Rams. Deswegen ergibt es für mich Sinn. Aber ich finde, Latu kannst du einen Case machen, dass der vielleicht sogar in die beste Situation tatsächlich kommt.
Und der ist natürlich der beste Pass-Rusher. Deswegen, ja, wer weiß.
Deswegen ist er deiner natürlich, ja. Aber weil ich glaube halt einer von diesen dreien wird nächstes Jahr mindestens dabei sein. Das denke ich schon.
In was?
In der Top 20.
Okay, ja. Das, ja, wobei man sagen muss, wir haben jetzt auch nur einen Rookie.
Aber die Edge-Klasse letztes Jahr war auch nicht gut. Also die war auch damals schon nicht gut. War ja wohl
und war die jetzt dieses Jahr so viel besser?
Würde ich schon sagen. Doch, würde ich schon sagen.
Wer war denn letztes Jahr noch mal so mit dabei? Ich kriege ja immer die Jahre durcheinander.
Ich auch, aber es war ja der hier, den die Raiders gedraftet haben. Ne?
Ja gut, das hat nichts zu bedeuten. Egal, wer es war.
Aber der aber der war zumindest hochgehandelt.
Tyree Wilson, ja, komm, vergiss es.
Ja.
Lucas Finesse war noch mit dabei.
Viel mehr Edge-Rusher waren es
ja
nicht.
Will McDonald.
Will McDonald, der war es aber auch
nicht. Mochte ich
ja sehr. Ehrlicherweise.
Nee, noch nicht.
Und Lucas Vanesse.
Murphy.
Ja, genau.
Nolan Smith.
Da würde ich sagen, war die Klasse dieses Jahr schon stärker.
Ja, sie haben halt nicht den Will Anderson mit dabei, aber wahrscheinlich insgesamt in der Spitze stärker.
Ja.
Da können wir uns drauf freuen. Etwas kürzere Folge dieses Mal, aber die Rankings sind ja auch alle kürzer. Und klar, bei den Offense-Positionen kann man noch ein bisschen intensiver diskutieren. Das war unsere allererste Edge-Ranking-Folge. Schreibt uns gerne, wie ihr das findet. Also mit der einen Position. Da fallen natürlich jetzt ein paar andere Positionen runter. Wie Tight Ends beispielsweise oder Cornerbacks. Aber wir müssen auch mal eine kleine Sommerpause machen.
So ist es.
So ist es. Das war's für heute. Nicht vergessen, Kröger, das Outro zu drücken, auch wenn es eine Ranking-Folge ist. Das gehört dazu, zu so einer Donnerstagsfolge. Das war's erstmal von uns. Wir hören uns in 3 Wochen wieder, richtig?
Müsste ungefähr hinkommen. Auf jeden Fall geht's dann mit den Division-Folgen los.
Willst du noch Tschüss sagen?
Ich habe das Outro jetzt vermasselt, aber du hast mir auch eine Frage gestellt. Das ist eigentlich deine Schuld.
Ja. Kannst du noch Tschüss sagen?
Tschüss.